Der Titel von der Predigt heute ist Ströme des lebendigen Wassers. Und nichts passt besser zu einem heißen Tag als eine Predigt über Wasser. Wasser ist etwas unglaublich Wertvolles. Und oft merken wir das erst, wenn es fehlt. Es gibt eine bekannte Buchreihe und Filmreihe namens Dune, auf Deutsch Der Wüstenplanet. Die Geschichte spielt sich auf einem riesigen Wüstenplanet, auf dem die wertvollste Ressource nicht Gold ist, sondern Wasser. Dort wird jeder Tropfen gespart, sogar Schweiß und Atemluft werden zum Überleben wiederverwendet. Und wenn jemand um einen Verstorbenen weint, gilt das als eine große Ehre, weil man Wasser aus dem eigenen Körper schenkt. Die Bewohner dieses Planeten haben ein Sprichwort: Wasser ist Leben. Denn in der Wüste versteht man etwas, das viele vergessen. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Wasser stillt nicht nur die Durst, Wasser erhält das Leben. Zum Beispiel, wenn man auf eine Karte von Nordafrika schaut, sieht man rund um den Nil einen grünen Streifen mitten in der Wüste. Und es ist so, dass seit Beginn der Menschheitsgeschichte entstanden Zivilisationen, wo Wasser ist. Es wurden Kriege geführt, es wurden Völker von der Erde verschwunden durch Dürren. Denn wo Wasser fließt, entsteht Leben. Und genau dieses Bild begegnet uns auch in der Bibel. In der Textlesung, die wir hatten, haben wir die Prophezeiung gesehen, dass aus dem Tempel Gottes ein Strom lebendiges Wasser fließt. Wasser, das Heilung und Leben bringt, wohin es auch kommt. Schon am Anfang der Bibel sehen wir etwas Ähnliches. Im Garten Eden lebte der Mensch in Gemeinschaft mit Gott. Und von dort gingen Flüsse aus, die die Erde bewässerten. Durch die Sünde, leider, wurde der Mensch von Gott getrennt. Und seitdem lebt die Menschheit wie in einer Wüste. Nicht nur mit körperlichem Durst, sondern mit einem viel tieferen Durst nach Liebe, nach Frieden, nach Sinn, nach Hoffnung. Die Menschheit versucht, diese Durst mit Geld, Vergnügen, Erfolg oder Macht zu stillen. Doch die Seele bleibt trocken. Es bleibt Wüste. Denn diese Wüste kann nur Gott wiederbeleben. Diesen Durst kann nur Gott gestillen. Es ist nur durch Jesus. Und genau das werden wir heute im Text sehen. Ich lese aus Johannes Kapitel 7, Vers 37 bis 39. An dem letzten, der großen Tag des Festes aber, stand Jesus da und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendiges Wasser fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die an ihn Glaubenden empfangen sollten. Dennoch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Wir werden erstens sehen, dass es nur durch Jesus dieser Durst gestillt werden kann. Um den Kontext hier ein bisschen besser zu verstehen: Am Ende des Jahres versammelt sich das Volk Israel in Jerusalem, um das Laubhüttenfest, auch bekannt als Erntedankfest, zu feiern. Es war ein Fest der Besinnung auf Gott als Versorger. Sie würdigten damit Gottes fortwährende Versorgung durch seine treue Regen für die Ernte und seine Fürsorge damals, viele Jahre her, in der Wüste. Gott hatte sich um sie gekümmert und sie versorgt, nachdem er sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit und sie durch die Wüste in das Land geführt hatte, das er ihnen versprochen hatte. Einmal sogar, durch ein Wunder, ließ er Wasser aus einem Felsen quellen, als Moses es schlagte. In 3. Mose, Kapitel 23, hat Gott dann die Anweisung gegeben, wie das Volk dieses Fest feiern soll, nach der letzten Ernte des Jahres. 7 Tage lang soll dieser Fest sein, mit Opfergaben für den Herrn, Gemeinschaft, in Stiftshütte wohnen, wie damals in der Wüste, und hören der Heilige Schrift. Es wurde auch eine Tradition hinzugefügt, zu Jesus' Zeit. Da Jerusalem keine Flüsse hatte, ging ein bestimmter Priester jeden Morgen vom Fest in einer großen Prozession bis zum Siloam-Teich. Dort füllte er einen großen Krug aus reinem Gold mit Wasser, aus der Quelle, aus lebendiges Wasser bezeichnet. Der Priester kehrte in den Tempel zurück und goss das Wasser auf dem Altar, damit es floss. Bei all dem beteten die Menschen für Regen, da der Winterregen, der kurz nach dem Fest begann, der Schlüssel zur Landwirtschaft war. Sie zitierten aber auch Jesaja 12,3. Und mit Freude werdet ihr Wasser schöpfen aus der Quelle der Rettung. Dieses Ritual war ein Symbol für die, dass der zukünftige messianische Zeitalter, in dem Gott seinen Geist über das Volk ausgießen würde. Am siebten Tag von Fest, dem feierlichsten, an dem dieses Ritual siebenmal wiederholt wurde und die Menschen wahrscheinlich am Knien beten sind, an diesem Tag steht Jesus auf und spricht mit lauter Stimme: Wenn da dürste, der komme zu mir und trinke. Das griechische Wort für Schreien bezieht sich auf ein starkes Schreien. Man muss schon mutig sein, nicht nur, weil es viele Menschen gibt, sondern auch, weil damals die religiösen Führer bereits nach einem Weg suchten, Jesus ein Ende zu setzen, wegen seiner Lehre. Doch trotzdem steht Jesus auf und ruft diese Worte laut. Er verspricht ein viel besseres Wasser, als Moses ihnen in der Wildnis gegeben hat. Christus lädt die Menschen ein, an ihn als Messias, Retter und Herr zu glauben, weil er weiß, dass die Errettung nur durch ihn kommt. Mit Durst hier meint Jesus nicht den körperlichen Durst, sondern viel tiefer, der spirituelle Durst. Und so wie Wasser eine Wüste wiederbelebt, belebt die Gnade und Barmherzigkeit Gottes in Jesus die menschliche Seele. Was ist dann mit Trinken gemeint? Trinken ist etwas Persönliches, etwas Intimes, das in dir bleibt, wenn du es empfängst und ein Teil von dir wird. Wir sehen, dass Trinken sich auf Glauben bezieht, weil in Vers 38 steht, wer an mich glaubt. Glauben bedeutet, an die Authentizität und Zuverlässigkeit eines Menschen zu glauben, sodass man sich auf das verlässt, was er sagt, und seinen Lehren folgt. Wenn du trinkst, heißt es Glauben, persönlich und tief, an Christus als Retter und Herr in deinem Leben. Aber interessant ist, für wen ist diese Einladung? Jesus sagte nicht, komm, der Perfekte. Er sagte nicht, komm, der Gute. Er sagte, wer durstig ist. Eigentlich haben alle Durst. Also ist es eine Einladung für alle. Wie schön. Jesus ist gekommen für uns Sünder, für uns Durstigen, in unsere Wüste. Die anerkennen, dass die Jesus unbedingt brauchen, für die wird diese Einladung was Besonderes. Aber für die Einladung nicht annehmen, die werden weiter dürsten. Es gibt Menschen, die nach außen lächeln, aber innerlich fühlen sie sich wie eine Wüste. Sie gehen, arbeiten, sprechen mit anderen, aber sie spüren eine Leere, die schwer zu erklären ist. Und die Wahrheit ist, dass das menschliche Herz für mehr geschaffen wurde. Es wurde geschaffen, um eine Beziehung mit Gott zu haben. Wenn du heute hier bist und versucht hast, dieses Bedürfnis zu ignorieren oder es auf andere Weise zu stillen, hör auf Gottes Wort. Damals schon sagte er durch die Propheten Jesaja und Jeremia: Auf, ihr Dürstigen, alle, kommt zum Wasser, neigt eure Ohren und kommt zu mir, hört und eure Seele wird leben und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen. Ihr verlässt mich, die lebendige Quelle, und macht Zisternen, die doch rissig sind und das Wasser nicht halten. Versuch nicht immer wieder, das zu ignorieren. Komm zu Jesus, glaube an ihn. Und auch für dich, der du hier bist und dieses Bedürfnis nach Gott erkennst, für dich ist die gleiche Einladung da. Du musst keine bestimmte soziale Status haben, nicht die beste Bilanz haben oder der gesündeste oder der beste Mensch sein. Du musst deinen Durst, dein Bedürfnis nach Gott erkennen. Das ist die einzige Bedingung. Hast du es, dann komm und vertraue dein Leben an Jesus an. Dieser Jesus, der Sohn Gottes, ist in dieser Welt gekommen, ist in unsere Trockenheit gekommen, um das perfekte Leben zu führen, das wir nicht führen konnten. Ein Leben ohne Sünde. Er kam, um die Durstigen zu retten. Wir, die wegen unserer Sünde verdammt sind zum Tod, ewig getrennt von Gott. Für uns gab sich Jesus aus Liebe hin, um an das Kreuz zu sterben, als perfektes Opfer für uns. So zahlt er den Preis für unsere Sünde, damit er uns befreien kann, damit wir vor Gott als gerecht vergeben und mit ihm versöhnt werden. Jesus blieb nicht tot im Grab, sondern am dritten Tag ist er auferstanden und erhob sich siegreich. Er hat das alles getan, sodass wir jetzt, wenn wir an ihn glauben, im Wort Jesus, dieses lebendige Wasser trinken, wir dann ewiges Leben mit ihm haben können. Wenn du Frieden mit Gott brauchst und wünschst, wenn du Ruhe für deine Seele wünschst, wahres Leben, lebendiges Wasser, göttliche Vergebung. Wenn deine Sünde dir eine schwere Last sind, hör auf Jesus' Worte in Matthäus 11, 28. Komm her zu mir, alle ihre mühselig und beladen, und ich werde euch Ruhe geben. Komm und setze dein Vertrauen auf Jesus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, als nur durch ihn. Es ist kein anderer das Heil. Es ist nur durch Jesus Christus. Es mag viele Religionen auf der Welt geben, aber außerhalb von Christus gibt es kein Heil, kein Leben. Es gibt immer noch Durst, weil man versucht, Gott zu erreichen, während man Jesus' Einladung ignoriert. Die Geschichte von Jesus als etwas Intellektuelles zu kennen, reicht nicht aus. Die Atheisten kennen das auch. Zu denken, dass nur Wissen rettet, ist wie zu denken, dass wenn ich ein Glas Wasser sehe, ich weiß, es existiert, und nur weil ich das weiß, glaube ich, meine Durst wird gestillt. Nein, das Trinken dieses Wassers macht den Unterschied. Es ist Glauben an Christus, der Glaube an ihn, das Aufnehmen von ihm in dein Leben, das einen Unterschied macht. Das ist Trinken. Vielleicht kommst du in der Gemeinde und versuchst, ein guter Mensch zu sein und Gott zu gefallen, aber du hast nie all dein Vertrauen auf Jesus gesetzt. Du hast nie von Christus getrunken. Wenn du dein Leben nicht seiner Herrschaft unterworfen hast, lädt dich Jesus heute auch ein, zu ihm zu kommen und an ihn zu glauben. Nur auf diese Weise kannst du gerettet werden und ewiges Leben haben. Nur so kannst du das Versprechen Gottes genießen. Jesus sagt auch über dieses Wasser in Johannes 4, Vers 10, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, dem wird nicht dürstigen in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das in ewiges Leben quillt. Zweiter Punkt der Predigt ist ein Versprechen. Vers 38 sagt Jesus, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendiges Wasser fließen. Das ist ein Versprechen auf ewiges Leben, aber auch ein Leben in Überfluss. Was bedeutet das? Nun, wir werden wahres Leben von Gott empfangen und es wird so ein Überfluss sein, sodass wir ein Kanal sein können, um dieses Leben anderen zu bringen. Und das ist durch den Heiligen Geist in uns. Das sehen wir dann im Vers 39 später. Hier ist das Versprechen, also nicht nur übersättigt zu sein, sondern so eine Wasserquelle zu werden, aus der Wasserströme und lebendiges Wasser fließen. Es ist ein Überstrom vom Leben. Wenn Jesus sagt, von dessen Leib, bezieht er sich auf das tiefste innere Teil der Person, wo du denkst, wo du fühlst, wo du entscheidest. Genau da wird Gott dir das Leben schenken. Es ist nicht Oberflächliches oder nur Physisches, sondern viel mehr. Es geht darum, die, die in Schuld und Tod waren, zum Leben zu erwecken. Es ist eine vollständige Erneuerung und Verwandlung. Wie wir im Prophet Ezekiel schon gelesen haben, der Geist wird in uns ein neues Herz erschaffen. Einer, der Gott wirklich kennt und gehorcht. Es geht um die Gegenwart, nicht nur die Zukunft. Christus ist nicht nur gekommen, um dir ein Ticket in den Himmel zu geben und dich bis dahin überleben zu lassen. Nein, er kam für so viel mehr, um dich jetzt, heute eine vollkommene Veränderung zu schenken. Von einer Wüste zu einer Wasserquelle. Wie er selbst sagt in Johannes 10, 10. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und ein in Überfluss. Das sind Ströme lebendiges Wasser. Es handelt sich nicht um umstehendes Wasser voller Bakterien, die das Leben erschweren oder sogar zum Tod führen, wie das Tote Meer in Israel, wo nichts wächst. Nein, hier ist es ein Fluss. Der Fluss fließt ständig, wird ständig in den Bergen gereinigt und fließt durch die Felsen. Es ist lebendiges Wasser, das Leben gibt und aufrechterhält. Das wird passieren zu wer immer an mich glaubt, sagt Jesus. Ein Leben, das Gottes Üppigkeit erlebt. Jesus verspricht nicht nur ein Glas Wasser zum Überleben. Er verspricht Flüsse, Leben im Überfluss, eine innere Quelle, die nicht von äußeren Umständen abhängt. In Jesaja 58, 11 sagt der Herr, und beständig wird der Herr dich leiten und er wird deine Seele sättigen an Orte der Dürre und deine Gebeine stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, dessen Wasser nicht versiegt. Wie kann man in Orten der Dürre satt werden? Naja, wenn du einen Brunnen in dir trägst, einen Fluss des Lebens in dir, dann kannst du durch das Tal des Todesschattens gehen und zufrieden sein. Du wirst erfüllt. Lieber Christ, da du selbst in dieser Wüstenwelt manchmal müde oder trocken fühlst, wegen verschiedener Situationen und Probleme, die dich umgehen. Gott mit seinem Geist in dir hat einen Wasserbrunnen in dir geöffnet, aus dem immer das reinste Wasser fließen wird, damit du in diesem Leben, in jeder Situation, reichlich leben kannst. Damit du mit Freude, mit Liebe, mit Frieden, mit Sicherheit leben kannst. Er hat dir alles gegeben, was du in Christus brauchst, durch seinen Geist, damit du ein Leben in Überfluss haben kannst. Sei getrost. Und für dich, lieber Zuhörer, der das noch nicht erlebt hast, vielleicht glaubst du, dass dein Leben so zerstört, so verlassen ist, dass es hoffnungslos ist. Du fragst dich, kann Gott diese Wüste wirklich in einen Garten verwandeln? Die Antwort lautet ja. Er kann es tun und er will es tun. Wenn du an ihn glaubst, wird er es auch tun, weil er es versprochen hat. Und Gott lügt nicht. Er kann nicht lügen, sonst wäre er nicht Gott. Wir haben die Gewissheit, dass Gott das am meisten zerstörte Leben in ein Leben voller Segen verwandeln kann. Gott hat nicht nur in Jesus versprochen, sondern auch viele Jahre davor durch die Propheten. Ein paar davon haben wir schon gehört. Das bezieht sich auf ein Zeitalter der Messias, wo ein neuer Bund mit seinem Volk Gott verschließen würde. Und er würde dann seinen Geist ausgießen, um ewiges Leben zu geben. In Jesaja 44, 3-4 sagt, denn ich werde Wasser gießen aus den dürstigen Bächen auf das trockene Land. Ich werde meinen Geist ausgießen. Und Jesus sagt, wie die Schrift sagt, will uns zeigen, diese Verheißungen, all diese Prophezeiungen sind in mir erfüllt, sagt Jesus. Ich bin der Messias. Dieser neue Bund, das Ausgießen vom Heiligen Geist, erfüllen sich in und durch Christus allein. Lass uns dann als dritter Punkt von der Predigt, der Heilige Geist. Vers 39, da sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Bevor wir darüber ein bisschen sprechen, was der Heilige Geist tut, ist es wichtig, dass wir ein wenig verstehen, wer er ist. Oder besser gesagt, wer er nicht ist. Der Heilige Geist ist keine unpersönliche Kraft oder eine Energie im Universum, die ich zu meiner Bequemlichkeit nutzen kann. Nein, der Heilige Geist ist Gott, die dritte Person der Dreieinigkeit. Jesus Christus, Gottes Sohn, sitzt zur rechten Hand Gottes, des Vaters. Und der Heilige Geist ist in derjenigen, die in Glauben wohnen. Es ist die Gegenwart Gottes. Er war in der Schöpfung präsent und aktiv, brachte Leben und Ordnung, wo es ungeordnet und leer war. Die Bibel sagt in Hiob 34, 14, dass wenn Gott seinen Geist von der Erde entfernen würde, alles Leben aufhören würde. Er erhält das Leben wie Wasser. Aber er hat auch im Alten Testament Menschen ausgerüstet, zu prophezeien, Wunder zu vollbringen und andere wundervolle Aufgaben. In Leben Jesus auf der Erde sehen wir, wie der Heilige Geist auf Christus herabsteigt, ihn erfüllt und befähigt, seinen Dienst und ihn sogar von den Toten auferweckt. Jesus lehrte in Johannes 14 und Johannes 16, dass Gott einen Beistand geben würde, das bei seinen Jüngern sei in Ewigkeit. Beistand ist ein Fürsprecher, ein Helfer, der zur Unterstützung herbeigerufen ist. Das ist der Heilige Geist. Aber dafür müsste Jesus gehen. Deshalb in Johannes 7, 39, denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Er würde uns nicht unser Schicksal einfach überlassen, während wir auf seine zweite Wiederkunft erwarten. Nein, er entscheidet sich, uns einen Helfer zu schicken. Und was für ein Helfer? Es ist derselbe, der in Christus in sein Leben und seine Auferstehung wirkte. Deswegen lehrte Jesus uns in Johannes 14, dass wir sogar Größeres machen werden, wenn er geht. Und wir sehen, wie dies alles mit dem ersten Jünger erfüllt wird, nach seiner Auferstehung. Vor seinem Aufstieg im Himmel, in Apostelgeschichte 1, sagt er ihnen, dass das Versprechen, dass die Jünger auf das Versprechen des Vaters warten müssten, dass sie mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und Vers 8 von Kapitel 1 sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeuge sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und so war es so. Tage später lesen wir in Apostelgeschichte 2, dass das Versprechen erfüllt ist. Sie empfangen den Heiligen Geist Und das ist, was wir hier am Pfingstsonntag gedenken. Dort beginnen sie, diese Flüsse aus lebendigem Wasser über die Erde auszubreiten. Sowohl zu Juden als auch Nichtjuden. Das Evangelium Jesu wird überall gepredigt. Die Leute glauben und empfangen den Heiligen Geist. Erstaunliche Wunder und unglaubliche Veränderungen beginnen bei Menschen zu geschehen. Nicht nur körperliche Heilungen, sondern auch Menschen, die sich gegenseitig so lieben und helfen, trotz der starken sozialen Barriere damals. Aber diese Flüsse sind nicht nur dazu bestimmt, den persönlichen Durst zu stillen, sondern auch andere zu segnen. In der Textlesung von Ezekiel 47 haben wir gesehen, wie der Fluss, der aus dem Tempel floss, Leben und Heilung in das verschmutzte und tote Wasser brachte, wie die starken Bäume entlang des Flusses mit ständigen Früchten wuchsen und wie die Menschen davon gesegnet wurden. Und Jesus ist die Erfüllung der Prophezeiung. In ihm und von ihm, der wahren Tempel, kommt Leben und Segen in die Welt. Du und ich, die wir an Jesus glauben, wir sind ein Teil dieser Vision. Wir sind wie ein Teil dieses Stroms des Lebens, die in diese verlassene Welt geht. Von uns fließt weiterhin jener Fluss aus dem lebendigen Wasser, der von Jesus kommt, damit die Menschen, mit denen wir in Kontakt kommen, Menschen in Dürren, verlassene, Tod, Leben und Heilung in Christus empfangen können. Was bedeutet es dann auch, dass wir jetzt den Heiligen Geist haben? Vor allem, Gott ist mit uns und in uns. Er lebt in uns durch seinen Heiligen Geist. Weshalb die Bibel sagt, wir seien der Tempel des Heiligen Geistes. In Titus 3 sagt die Bibel, dass Gott den Heiligen Geist uns reichlich über uns ausgegossen hat. Das ist Gottes Üppigkeit, sein Überfluss an Versorgung. Durch den Heiligen Geist ist jetzt neues Leben, ein Leben in Erneuerung, Ströme des lebendigen Wassers, Überfluss. Und das alles ist durch Jesus Christus aufgrund der Barmherzigkeit Gottes, sagt die Bibel, nicht aufgrund unserer Werke. Von dem Moment an, als du an das Evangelium von Jesus Christus glaubtest, warst du mit der Gegenwart des Heiligen Geistes versiegelt, sagt die Bibel in Epheser 1,12. Und er gibt uns diese Gewissheit, dass wir ein herrliches Erbe jenseits des Todes erwartet. Aber auch gibt uns das die Gewissheit, dass wir Gott gehören. Durch ihn können wir Gott unser liebender Vater nennen. Wir müssen nicht mehr daran zweifeln, ob ich wirklich ewiges Leben habe oder nicht. Dafür ist der Heilige Geist in uns. Was für eine schöne Gewissheit. Der Heilige Geist in uns gibt uns auch Kraft, Gott zu gehorchen. Er heiligt uns, überzeugt uns von Sünde, führt uns, erinnert uns an die Lehre Christi. Wenn wir von Glauben verfolgt werden, lehrt er uns, was wir sagen oder wie wir reagieren sollen. Er bittet für uns vor Gott während unserer Gebete. Er stattet uns mit Gaben aus, damit wir die Gemeinde Christi erbaulich sein können. Er gibt Kraft. Was für ein großes Privileg. Hast du manchmal diese Szene in einem Film gesehen, wo ein Superheld plötzlich entdeckt, dass er Superkraft hat? Es ist großartig. Sein Leben verändert sich komplett und er beginnt zu entdecken, wie diese Kraft funktioniert. Unser Leben hat sich völlig verändert, als wir zu Christus gegangen sind und geglaubt haben. Wir können und haben jetzt die Fähigkeit, Erstaunliches für Gott zu tun. Der Heilige Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat, der alles erschaffen hat, lebt in uns. Wenn wir ihn frei durch uns handeln lassen, würden wir viel mehr tun, als wir je erwartet hätten. Und ich beziehe mich nicht nur unbedingt auf Wunder, Heilung oder Zungenreden. Es gab damals eine Gemeinde, die diese Dinge machte und denkte, dass sie das Wirken vom Heiligen Geist besonders erlebten. Aber hinter all das lebten sie in ständiger Sünde, Unordnung und Streit miteinander. Und der Apostel Paulus sagt ihnen, dass ohne die Liebe Gottes das alles nutzlos ist. Der Heilige Geist will Liebe, Heiligkeit und Ordnung wirken. Ein erfülltes Leben in Gehorsam gegenüber Gott mit einem verwandelten Charakter. Ein klarer Zeichen, dass der Geist wirkt, ist dort, wo wir seine Frucht sehen können. Diese Frucht wird uns in Galater 5, 22 und 23 so beschrieben. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das will er in uns vor allem wirken. Ja, er stärkt uns und befähigt uns auch für bestimmte Aufgaben in unserem Dienst, weil ohne ihn könnten wir das nicht. Ohne ihn wären wir immer noch eine Wüste, ohne Wasser, ohne Frucht. In Epheser 5, 18 bis 19 sagt Paulus, dass wir voll sein sollen von dem Heiligen Geist, nicht berauscht mit anderen Sachen oder sogar mit uns selbst. Indem wir der Sünde nachgehen, wenn wir andere verletzen, wenn wir entscheiden, unseren Willen gegen Gottes Willen zu tun, wenn wir entscheiden, mehr von unseren Wünschen lenken zu lassen als von ihm, so beeinträchtigen wir das Wirken des Heiligen Geistes in uns. Die Bibel sagt in 1. Thessalonicher 5 und dann auch in Epheser 4, den Geist dämpft nicht oder unterdrückt nicht und betrübt nicht den Heiligen Geist. Es ist, als würde man versuchen, irgendwie dieses Fluss zu stoppen. Mögen wir erfüllt vom Geist leben, zunehmend seine Führung und Kontrolle unterworfen. Und je voller wir vom Geist leben, desto mehr wird er in uns Frucht tragen. Das geschieht, sagt Epheser 5, durch das Lesen von Gottes Wort, durch Lobpreis, durch Gebet, durch Gemeinschaft mit anderen Christen, auch ein Grund, warum wir uns sonntags hier treffen. So sieht ein Leben mit lebendigem Wasser, statt über alles zu beklagen, zu streiten, andere zu verletzen, verbittert oder frustriert zu sein die ganze Zeit, stattdessen ein Leben voller Dankbarkeit, Liebe, Vergebung, Freude und Gnade. Statt nur an sich selbst zu denken, voller Stolz und Egoismus, ein Leben, der anderen hilft und dient. Statt entmutigt, deprimiert und antrieblos zu leben, ein Leben voller Hoffnung und Kraft. Statt Sklave von Süchten und sündigen Begierden zu sein, ein Leben in Freiheit und in Frieden. Siehst du, wenn du noch nicht an Christus glaubst, entgehen dir viele, viele Segnungen. Mögest du heute in Jesus glauben, wenn du das nicht getan hast. Und durch den Geist das alles und viel mehr erleben. Wenn du bereit an Christus glaubst, bete ich, dass der Heilige Geist dich immer mehr erfüllt und durch dich wirkt und dass durch ihn du immer wieder Gewissheit der Erlösung Christus hast. Und dass wir auch als Gemeinde nicht in dieser Welt einfach überleben, sondern durch den Geist ein Leben in Überfluss haben, dass die lebendige Wasser sich durch Hachingatal bis an die ganze Welt verbreitet. Die Kraft und Wirkung dieses Wassers, die vor viele Jahre angefangen hat, habe nicht nachgelassen. Gelobet sei Gott dafür. Ich bete mit uns.